Hallo, liebe Fangemeinde des besten Vereins dieser Welt, dem SV Meppen. Hier sind wieder eure Podcast-Spezialisten Lukas
und Tobi.
Hallo.
1912.
Umgekehrt gestimmt. 1912, der SV Meppen Podcast.
Ja. Hat so viel anders gemacht.
Ja, steht ja im Titel. Also der Podcast erscheint ja unter dem 1912
Label.
Da muss ich das hier nicht mal erwähnen.
Vollkommen richtig, ja. Ja. Ja,
weißt du, Lennart sagt ja auch nicht in der ersten Folge von Big Bang Theory: Hallo, willkommen bei Big Bang Theory.
Aber in dem Intro kommt das auch immer und da weiß man das auch schon, wo man es angeklickt hat.
Ja, im Intro ist es auch, genau.
Ja.
Aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Also willkommen bei 1912.
Alles anders, komplett
alles anders. Ja, sorry, nächstes Mal macht Lukas das wieder.
Ja, genau, wir machen das immer abwechselnd. Ich mache dann immer die Standardbegrüßung und
ich
Tobi wieder was völlig Kreatives.
Ja. Genau. Der Weltall, unendliche Weil.
Dieses Kreative müssen wir
der
auch absprechen.
Weltall. Das Weltall.
Das der Weltall. Weltall. Der Weltall, nee, der Gerät, der Weltall ist richtig. Aber schöne Star Trek-Metapher, auch für, ein Thema.
Für mich jetzt auch schon 6 Stunden. Star Trek haben wir noch nicht besprochen. Im anderen Podcast. Kommt aber. Bei 1912 wird es keinen Sinn machen. Denn da besprechen wir lieber das Spiel gegen Ferl, dass wir Ferl-Ohren haben. Ja. Ja. Eigentlich ganz schön, wäre auch ein schönes Bild gewesen.
Ferl-Ohren.
So gimmick, ja, genau, Ferl und da Ohren. Das wäre auch ein sehr guter Aufmacher gewesen. Merken wir uns auf jeden Fall fürs Rückspiel.
Ja, wir haben die Hälfte unserer Hörerschaft, glaube ich, jetzt schon verloren. Es tut mir auch sehr leid an die, die da geblieben sind. Ich verspreche, es wird besser.
Ja, es wird jetzt besser.
Wir werden jetzt oder schlechter, vielleicht finden das die Leute ja super. Ja. Was die Leute hoffentlich auch super finden, ich habe...
die Leute finden dich super, Lukas.
Oh ja, vor allem optisch jetzt so im Podcast.
mein Radiogesicht.
Optik ist im Podcast.
Mein Radiogesicht kommt dir gut zu Geld.
Ja.
Ein Glück hast du eine Maske auf.
Richtig. Ich habe mir schon wieder überlegt, wir machen wieder was ein bisschen anders als letztes Mal. Wir haben jetzt die Spielerbewertung mit reingenommen in diesen Podcast. Also wir besprechen erst die Änderung zum Vergleich des letzten Spiels.
Die sind so ja viel. Schnell abgehakt in diesem
schnell Fall. Abgehakt, genau. Dann besprechen wir die Tore.
Die auch nicht so erfolgreich war, aber da kommen wir dann noch zu.
Genau, dann besprechen wir die Tore.
Ja.
Dann besprechen wir das Spiel, wie es war oder wie wir es empfunden haben. Und dann kommen wir zur Einzelkritik. Finde das eigentlich immer ganz spannend, wenn andere Podcasts das machen.
Ja.
Finde ich das eigentlich ganz okay.
Ja,
und das möchte ich auch mal probieren.
Ich freue mich jetzt schon, wenn du mir in 14 Tagen erzählst, wir führen jetzt die Top 5 ein. Schöne Grüße an Funkhaus 05.
Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man sich sowas immer überlegt. Ich bin da nicht kreativ genug, leider. Ja.
Die Top 5 der besten Stadionsnacks. Platz 5, Pommes Ketchup.
Platz 4, Pommes Mayo. Ja, aber ne, lassen wir das ganze Vorgeplänkel mal. Also die einzige Änderung, die wir zu verzeichnen haben, war
Andermatt für Evsejew.
Genau. Evsejew, muskuläre Probleme, genau wie Bozic, der deswegen auch leider nicht wieder im Kader war.
Leider.
Ja. Andermatt hatte einen schweren Stand. Das kommt beim 1:0 und beim 2:0 gleich zur Geltung. Das 1:0 fiel ja schon recht früh. Fast schon eine, lieb gewonnen will ich nicht sagen, aber fast schon eine Tradition zu Hause.
Lieb gewonnen ist es nicht. Also ich würde es lieb gewinnen, wenn wir tatsächlich früh ein Tor kriegen. Also das hatten wir auch schon eine Zeit lang, ne? Frühes Tor und dann trotzdem
das Spiel
gewonnen.
Achso, ja.
Als
Mannschaft. Ein frühes Gegentor und trotzdem Sieg, ja.
Genau. Wenn wir das wieder hätten, dann wäre ich sehr glücklich.
Mir ist egal, wann die Tore für den Gegner fallen, wenn wir eins mehr schießen im Laufe der 90 Minuten oder 97 Minuten oder so.
Hauptsache es gilt. Egal.
Ja, es gilt. Ja, 6. Minute, Plogmann auf Egra, also in Spielaufbau zurück. Egra hat, also Putti hat den Ball zurück auf Plogmann gespielt, der hat dann aufgebaut auf Egra, der den freien, der frei auf Pio spielt, der Andermatt in Bedrängnis bringt. Ich würde da Andermatt fast schon die geringere Schuld zusprechen. Eher Pio, der in Andermatts Rücken so ein bisschen gespielt hat und darauf hat Fair gelauert. Janic geht dazwischen, bei den Hilderim, der den Ball stark einschiebt. Also der hatte völlig freien Raum. Das war ja ähnliche Position wie Sascha Mölders hatte, nur noch näher am Tor dran. Also den hat er gut eingeschoben leider. Das 2:0 fiel in der 44. Minute. Andermatt mit technischer Schwäche, also den muss er sich leider komplett ankreiden. Passiert ehrlich gesagt wahrscheinlich auch ihm in dieser Saison nicht mehr und wahrscheinlich auch in keiner Saison, weil so den Ball annehmen, dass man dem Gegner so vor die Füße legt, ist schon fast eine Kunst. Leider hat das jetzt dafür gesorgt, dass wer hat ihn mitnehmen können?
Lang.
Lang hat das Tor gemacht.
Mhm.
Yildirim hat den Ball dann auf Schwermann gelegt, so Yildirim konnte den Ball dann mitnehmen und der hat ihn auf Lang zurückgelegt und der hat das 2:0 vollendet in der 44. Minute, das ist eine sehr psychologisch unglückliche Situation.
Ja, wo wir eigentlich noch darauf gehofft haben, wir machen jetzt den Ausgleich noch eben, weil das psychologisch sehr wertvoll wäre.
Ja.
Hat ja leider nicht so ganz geklappt.
Hat nicht so geklappt, genau. Was dann geklappt hat, war die 83. Minute. Egerer mit Pass auf Balle, der den Ball auf Guda spielt, der den Ball dann zurück auf der Helve, der stark vollendete. Das war ein schönes Spiel. Wir haben sehr viel über Flanken gearbeitet, aber das war einmal ein Spiel, der oder eine Spielsituation ohne Flanke, und das war das Tor. Das war echt ein schönes Tor. Helve, der sich den Ball auch noch schön zurechtgelegt hat und die dann an den Innenpfosten gesetzt hat und dann ins Tor. Also das hat er stark gemacht.
Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, ja. Also wenn sie einen schießen, dann machen sie ein schönes.
Das ja, richtig. Festhalten. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, das erste Spiel mit, ja, quasi mit Zuschauern.
Ja, mit mehr Zuschauern, ja, genau. Also mit uns auch als Zuschauer. Mit
uns als Zuschauer auf jeden Fall, genau.
Wir haben zum Glück unsere Dauerkarte wieder im Portemonnaie.
Ja,
genau. Also ich zumindest, du auch.
Ich auf jeden Fall.
Zum Glück hat meine ganze Facebook-Community mein QR-Code. Alle drei Leute, die ich natürlich schnell wieder gelöscht habe. Ich bin halt so ein Volltrottel. Nochmal danke
hier von an mir.
Sven, der mir einen nützlichen Hinweis gegeben hat.
Ich habe natürlich Social Media.
Kein Video von dir, vielen Dank.
Ja, ich würde niemals widersprechen, das kennst du doch.
Ja, nee, eben nicht.
Ja, aber es war wohl nicht ganz ausverkauft, also 2300 Zuschauer waren zugelassen.
Dann hätte man es gesagt.
Deswegen glaube ich es auch. Ja. Und man hat immer von gut 2000 Zuschauern gesprochen, in der NLZ stand aber 2300 Zuschauer. Ja, gut. Aber
vielleicht auch, weil sie es einfach nicht besser wissen in dem Augenblick. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, gut 2000 Zuschauer, zum Teil sehr positive Stimmung. Also es waren auch Ultras da, das hat mich gefreut. Ja, also
richtig großes Lob an die Ultras, die sich tatsächlich einfach den Block über ihrem normalen Stehplatz genommen haben und da schön gesessen haben und zwischenzeitlich auch gut für Stimmung gesorgt haben.
Auf jeden Fall, gut angeheizt, das haben sie echt richtig schön gemacht.
Aber nicht so Spaß großes gemacht. Lob an den Kollegen, der bei uns drei Reihen vorsaß. Und die ganze Zeit nur auf die Mannschaft geschimpft hat, ey, sorry, aber du hast es auch mehrfach im Spiel gesagt, das hilft der Mannschaft halt auch nicht. Man kann sich aufregen, man kann auch so eine Aktion scheiße finden. Die Grundstimmung muss aber einfach sein, dass man unterstützt und enthusiastisch dabei ist. Und ich glaube, das haben wir in unserem Podcast auch schon sehr oft erwähnt.
Das kann man nicht oft genug
erwähnen. Genau, das kann man nicht oft genug erwähnen, denn das ist einfach auch nur schädlich. Und da wir so wenig sind und da es in der Regel relativ leise ist bei den Spielen im Stadion, weil du halt einfach nicht so viel Atmosphäre aufbaust, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere auf dem Rasen landet. Und das ist natürlich auch psychologisch nicht so besonders wertvoll dann für die Spieler, die vielleicht eher etwas Aufbauendes brauchen können in dem Augenblick, wenn mal was nicht läuft, wie es soll.
Richtig. Thorsten Frings und der SV Meppen haben sie ja gesagt, dass sie die Stimmung gut wahrgenommen haben. Ich glaube auch nach außen betrachtet, ich habe es mir noch mal im Fernsehen angeguckt, war das auch so, dass man die gute Stimmung eher mitnimmt, logischerweise auch durch die Entfernung, als die negative Stimmung. Ich hoffe ehrlich gesagt einfach nur, dass die Mannschaft es auf dem Platz nicht gehört hat. Ich könnte es mir aber schon vorstellen, weil es ja halt doch schon nah dran war, gerade in den ruhigen Situationen. Es war ja wahrscheinlich auch nicht nur der eine Kollege, sondern auch noch der eine. Wir haben es ja auch öfter mal mitgekriegt auf der neuen Tribüne. Ist das halt immer so eine Sache jetzt auch, wo ja keine Stehplätze erlaubt sind, dann kommt es ja dann eher auf die alte oder neue an und die Meckerer sozusagen, die sind dann halt auch da verteilt und dann wird das halt auch auf den Platz getragen. Und wenn die Mannschaft eh verunsichert ist durch den ein oder anderen Fehlpass, die Unsicherheit, dann hilft das der Mannschaft, wie du schon sagtest, absolut nicht. Das ist eher kontraproduktiv. Wenn eine Mannschaft sich hängen lässt, quasi keinen Kampfgeist hat, dann darf man sie gerne, darf man da ein bisschen Unmut da äußern sozusagen.
Ja, da musst du ja kritisieren, damit sie vielleicht irgendwas anders macht.
Ja, genau. Aber wenn die Mannschaft es versucht und alles gibt, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, auch wenn die spielerisch schwach war oder schwächer war, zumindest als die zweite Halbzeit, finde ich, dass man nicht auf die Mannschaft einhaut. Das geht absolut nicht. Das gehört sich nicht. Das sollte man lassen. Gerade in so einer Phase, wo man der Mannschaft dadurch absolut schadet. Wie gesagt, ich hoffe, die Mannschaft hat es nicht gehört. Und ich finde das auch gut, dass der SV Meppen sagt, hier super Stimmung, danke, dass ihr wieder da wart, das muss der SV Meppen
sollen
auch
sie
sagen.
Auch. Letzten Endes müssen sie ihre Fans ja auch bestärken, so ist es noch nicht, aber wir haben jetzt halt das beste Beispiel oder das beste Negativbeispiel direkt vor uns sitzen gehabt und deswegen müssen wir halt da einfach mal ganz klar drüber berichten.
Positivbeispiel unserer Ultras, die wirklich trotz trotz Stehplatzverbot, trotz Umzug dann auf die alte Tribüne richtig gute Stimmung gemacht haben, immer geil angestimmt haben, die Mannschaft, wenn sie es gebraucht hat, unterstützt hat, so muss das einfach sein. So finde ich das super, das verdient ganz großes Lob.
Dass sie nicht Vollgas geben, kann ich
bestens. Sind ja wahrscheinlich auch nicht alle, ich meine, das tut mir auch richtig leid,
aber wenn die da nicht alle zusammen können. Es war wunderschön zu sehen, wie der plötzlich, also wir haben es ja auch natürlich nur dann erst irgendwann mitgekriegt, plötzlich bewegt Ging's sich los. Der Pulk und geht los, ne? Wahnsinn, geil. Super. Haben wir gar nicht mit gerechnet und großes Lob von uns an euch, Jungs.
Hätte ich wirklich, ja absolut, also 1+ mit Sternchen. Ja, Genau, kommen wir dann nochmal zum Spiel. Also, ja, das mit den Zuschauern, ne? Es war ja grundsätzlich ganz cool wieder mit das zu sehen, aber ja, es gab halt Pros und Kontras. Ja, unser Spiel war, wie man es eigentlich so ein bisschen erwartet, gegen den Ball. War eher eine Überraschung für mich, ehrlich gesagt, dass wir ein bisschen mehr auf 4-4-2 gespielt haben. Da hat man gesehen, dass Pio und El Helve sich dann mehr so in die Spitze getraut haben, wollte ich schon fast sagen. Aber sonst war das halt unser klassisches Spiel, 4-2-3-1, 3-3-3-1 gegen den
was
Ball.
Was aber auch über lange Strecken ein großer Fehler war, denn aufgrund dessen, dass die beiden sich in die Spitze getraut haben, haben sich ein weiterer offensichtlich nicht in die Spitze getraut, der die ein oder andere gute Chance da hat liegen lassen und sich nicht für den direkten Schuss entschieden hat.
Ich spreche
jetzt von Walter Rama, genau.
Ja, Rama, unglückliche Figur, kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Ferl war so ein bisschen abwartend und offensiv. Wieso möchtest du jetzt schon?
Nee, alles gut.
Okay. Ferl war abwartend und offensiv. Also die haben sehr hoch gestanden. Vor allen Dingen die Offensivreihen, die waren immer da, um uns unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Das war ja quasi schon deren Spiel. Und das hatte Thorsten Frings in der PK hinterher auch gesagt. Das wusste man, das hat man angesprochen. Komisch, dass man dann sich trotzdem... Zumindest das 1-0 war ja wirklich krasser Fehler im Spielaufbau. Also gut, das kann immer mal passieren, aber dass man da sich dann wirklich so abkochen lässt, ist schon krass gewesen. Gut, ich meine, wenn man einen Fehler macht, ist es immer schwierig zu sagen, ja, den muss halt einfach nicht machen. Aber ja, so war es halt wirklich. Also es war ja wirklich.
Mir sind alles nur Menschen, keine Maschinen. Fehler passieren halt. Ne? Nur,
das Problem ist, sie passieren jetzt schon das zweite Heimspiel hintereinander sozusagen.
Und in einer rauen Menge.
Ja, das ist das Problem.
Ja.
Ja, also die nach dem 1-0 fast die direkte Antwort von uns. Eigentlich muss das schon das Tor sein, wo ich glaube, wer hat das Tor geschossen? El Helve, meine ich, oder Rama. Oder einer von beiden hat reingelegt und dann Pio, der dann im Liegen den Ball in die Arme des Keepers gespielt hat, war ein bisschen ärgerlich. Wenn der reingegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich über ein ganz anderes Spiel geredet. Aber ja, das war schon die 100%ige und fast die einzige Chance, die wir in der ersten Halbzeit hatten.
Leider ja.
Ja, Meppen war wohl gut im Zweikampf, also auch die Innenverteidigung war wieder gut. Ja,
aber das letzte Drittel im Spielfeld hat einfach gefehlt.
Ja, also absolut.
Die standen da halt auch wie ein Bollwerk, das muss man einfach so sagen.
Fair stand stark.
Und da kam es halt nicht durch und uns fehlte halt einfach auch fehlten die Ideen, da irgendwie kreativ zu werden, sich da wirklich durchzusetzen. Ne? Und deswegen gab es da halt nur so ganz leichte Lichtblitze. Eine große Personalie für mich auch hat sich ja dann in der Halbzeitpause noch geklärt, da kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Florian Egerer hat den Posten des Kapitäns in der ersten Halbzeit übernommen. Hat meiner Meinung nach eine ausbaufähige Figur gestellt.
Als Kapitän?
Als Kapitän.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Also gefühlt war Putti auch als Ersatzkapitän letzte Saison immer ein bisschen aktiver in der Kapitänsrolle. Egerer ist...
Sehr zurückhaltend. Lässt alle eigentlich das machen, was sie immer machen.
Ja, ist das wirklich so? Weiß man natürlich nicht. Ich meine, es gibt ja eine...
Die Sache ist ja gerade, wir sind tatsächlich nur wenige Leute im Stadion.
Ja.
Deswegen ist das, was du halt auch vom Spielfeld zugetragen bekommst, was du mitbekommst, natürlich wesentlich mehr als im normalen Spiel, wo 8000 Leute alle rumgrölen und brüllen. Und da muss ich schon sagen, ja, das ist vollkommen richtig. Ich finde, Putti ist da halt deutlicher in seinen Kommandos.
Ja.
Halt auch noch kein Thilo. Aber schon deutlicher und von Florian Egerer habe ich halt so gut wie gar nichts wahrgenommen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich 45 Minuten lang nur auf Florian Egerer geachtet habe und ob er vernünftige Kommandos gibt.
Ja,
aber bei allen beiden anderen war es auf jeden Fall so, dass ich die Kommandos mitbekommen habe. Und das auch vor größerer Kulisse.
Ja, ist wirklich schwierig. Also man hat sich ja für Egerer als Ersatzkapitän ja doch aktiv entschieden. Dafür muss es ja Gründe geben. Also
hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Zukunftsträchtigkeit zu tun. Ne? Also vielleicht ist das ja auch so eine Sache, dass mittelfristig nicht auf Putti mehr gesetzt werden kann. Ne?
Ja, Florian Egerers Vertrag läuft aus. Also ich weiß nicht, ob das dann, ja, ich meine, wenn man weiß, er verlängert, klar, aber...
Ja, vielleicht ist das halt auch noch so ein Punkt mehr zu sagen, das ist was für ihn, dass er sagt, okay, ich habe hier noch mehr Zukunft in der
Mannschaft. Ja, das kann sein, ja. Ja, absolut. Ja. Ich finde ja auch, also wenn einer... immer stark spielt, dann ist es ja meistens Florian Egerer. Deswegen habe ich mich ja auch für ihn als Beflockung entschieden. Das ist ja immer so ein großes Thema. Wen nimmt man auf sein Trikot drauf? Da habe ich mich diese Saison für Florian Egerer und Janik Jeskaczewski entschieden. Janik Jeskaczewski, auch letztes Jahr eine große Stütze gewesen.
Sagen, der es auch schon lange verdient hat einfach
mal. Ja, ne? Absolut, genau. Ja. Ein geiler Typ, genau wie Egerer halt auch. Aber halt auch, ne, es gibt noch mehr. Also Thilo kommt definitiv auch mal auf meinen Rücken. spätestens in der letzten Saison.
Was noch lange hin ist.
Was noch lange hin ist, genau. Der ist ja noch, zwar schon mitten alt, aber noch lange nicht alt genug. Wie ein guter Wein wird er noch über die
Jahre. Die beiden alten Männer sprechen über alte Leute, du. Mein Gott, mach weiter.
Wie meinst du mit dem, welchen anderen? Na, egal.
Fast 40, sag ich nur.
Du jetzt, ja. Mhm. Ja, viele, viele Fehler, so auch Fehlpässe, immer so, so der Ball, der nicht ankommt, aber auch irgendwie so ein, ja, weiß ich, willst, das meiste waren natürlich Fehlpässe, aber irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Dann der Pass, der gespielt wurde und auch ankam, aber wo man dann abbremsen musste und dann der Weg zu war, also das bestimmte die erste Halbzeit, auch ein Großteil, also, ja, also auch ein Großteil der zweiten Halbzeit, sagen wir einfach, wie es ist, weil Fair ja auch die Räume richtig zustellt und
weil ich tatsächlich da nicht so das Gefühl von so vielen Fehlpässen hatte. Das war halt in der ersten Halbzeit vehement schlimmer, fand ich.
Ja.
Aber das Bollwerk stand halt immer noch. Das war das Problem.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Fair wirklich so gut stand hinten. Wo sie auf jeden Fall sehr gut standen, waren sie vorne. Also die hatten echt viele Räume, weil Meppen halt immer dann nach dem 1-0 natürlich auch schon ein bisschen aufmachen musste. Fair hatte immer ja, die Möglichkeit zum Torabschluss oder halt zur Flanke und so. Das hat einem wirklich dann ja fast Angst und Bange werden lassen, so richtig. War auch das Problem, wir hatten ja auch schon ein bisschen Glück in der ersten Halbzeit. Wir hätten ja auch mit ganz viel Pech 4-0 in die Halbzeit gehen können. Also Pfostenschuss auch noch von Fair. Und ja, ein Abseitstor, was grenzwertig war, würde ich sagen. Also ich hätte eher auf gleiche Höhe getippt. Und wenn, dann war es echt knapp abseits, aber hatten wir definitiv auch ein bisschen Glück. Ja, so ein bisschen auch die 1860-Schwäche. Wir hatten wohl viel Ballbesitz, aber halt, ja, unnützen Ballbesitz. Also dann ging es mal wieder hinten rum in der eigenen Hälfte.
War schon so, dass du gesagt hast, nachher müssen wir die Bonuspunkte anrechnen. Wer am meisten den Pfosten getroffen hat, kriegt noch ein Sternchen.
Ja, hoffentlich nicht. Ja, also auch kein richtiges Pressing irgendwie in der ersten Halbzeit. Es fehlte. Woran es jetzt ganz genau gefehlt hat, ist...
Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Man weiß es wirklich nicht.
Ja. Weil ich tatsächlich in der zweiten Halbzeit einen Eindruck davon bekommen habe und das ist tatsächlich nochmal die Personalie Thilo Leugers, denn ich finde...
Ja, aber
mit den klaren Kommandos kamen halt auch klarere Möglichkeiten, klarere Ideen.
Ja, aber warum hat es denn gegen Uerdingen auch besser funktioniert? Na, Thilo Leugers ist ja auch nicht auf dem Platz. Ja, weiß jetzt nicht, ob man
fair... Auf dem Abstiegsplatz?
Ja, das war mit so einer Zeitpunkt auch.
Ja.
Deswegen, also, ich weiß nicht, ob man das wirklich an... Also, Thilo Leugers hat definitiv viel dazu beigetragen, dass das Spiel ja fast noch ein positiveres Ende gefunden hat. Aber trotzdem muss man ja auch sagen, es sollte ehrlich gesagt auch ohne ihn gehen.
Es sollte ohne ihn gehen, aber anscheinend war halt nicht genug Galligkeit bei der Mannschaft.
Ich komme mir gerade hoch.
Erst die letzte Viertelstunde habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt geht's hier so richtig ab. Und wenn das Spiel halt noch ein bisschen länger gelaufen wäre, dann hätte das auch noch eine gute Wendung nehmen können.
Ja.
Vielleicht. Das Gefühl hatte ich zumindest, aber das, was ich in der letzten Viertelstunde gesehen habe, möchte ich eigentlich das nächste Mal über 90 Minuten sehen.
Ja. Ja, Fair wirklich hat quasi jeden Fehler eiskalt ausgenutzt vom SV. Man muss wirklich vom Glück reden, dass die halt im Endeffekt ganz bisschen Pech im Abschluss hatten und nicht ganz so effektiv waren. Ja, sonst hätte ich, wie vorhin schon gesagt, hätte es echt böse ausgehen können in der ersten Halbzeit und wir hätten richtig Haue gekriegt. Ja, die zweite Halbzeit dann ging dann schon gut los, wie Schwung, ne? Auch mit Thilo dann wieder. Das war schon gut. Fair hat sich auch, na logisch, ne, wenn man 2-0 führt.
Wenn du 2-0 führst, dann versuchst du Kräfte zu sparen und versuchst du natürlich nicht mehr mit aller Macht nach vorne zu gehen,
nee.
Sondern erstmal so ein bisschen auf Ergebnis halten. Das ja. Konnten sie auch mit Ruhe machen, denn wir hatten ja immer noch kein Mittel gefunden, da irgendwie vorne durchzudringen.
Ähnliches Spiel, wie wir gegen Uerdingen halt ja. Auch gemacht haben. Ne? Also man ist wohl, den ein oder anderen Konter ist man gefahren, aber ich sag mal so, die heftige Konsequenz im Abschluss hatte man dann auch nicht.
Hat sich auch dann nicht aus den Standards heraus. Das ist halt immer das Problem, was du auch hast. Ne? Egal, was du hast, irgendeine Flanke reinbringen oder durch einen Einwurf. Also die Einwürfe waren teilweise wirklich katastrophal.
Meinst du von uns jetzt, oder?
Ja.
Die Einwürfe fandst du katastrophal?
Ja, also da waren ein, zwei Dinge dabei, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen.
Also die meisten Einwürfe von Ballmer fand ich eigentlich noch relativ, relativ gut. Aber gut, kann auch sein, dass ich nur die im Kopf habe, die wirklich im Strafraum gelandet sind. Also wirklich
nah am Tor. Ich habe tatsächlich den einen noch im Kopf, wo wir den Ball halt rübergeworfen haben und nicht eine halbe Sekunde den Ball hatten, bis Fair den Ball wieder hatte.
Okay, also, ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja, definitiv möglich, ja. Ja, Meppen war stets bemüht. Aber so die letzte Konsequenz fehlte. Das war wirklich so ein, ja, weiß ich nicht, wie man das gut beschreiben kann. Man hat Gott sei Dank die langen Bälle weggelassen, wie gegen 1860. Aber so, dass das, das Kurzpassspiel hat nicht so richtig funktioniert. Man hat in Ansätzen immer wo gesehen, das funktioniert ganz gut, hat sich dann aber doch irgendwie entweder in der Mitte festgedribbelt. Ferl hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen, oder hat es auch wohl geschickt gemacht und hat immer so die Fouls gespielt, wann sie gespielt werden mussten, oder halt auch so gespielt, dass der Schiri dann das Foul auf unsere Seite sozusagen gesehen hat. Das hat dem Spiel halt so ein bisschen Dynamik rausgenommen. Und alle Flanken, die wir geschlagen haben, ja, waren halt leichtes Futter für den Keeper oder halt für die Abwehr. Und da hätte ich auch noch einen Vorschlag an die Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, aber entweder man versucht es, man sieht ja auch, wie das Tor gefallen ist, ja. Versucht dann halt lieber den kurzen Pass und den flachen Pass zu nehmen, als eine Flanke, die dann halt, wir haben einfach ehrlich gesagt auch keine guten Kopfballspieler. Wenn man mal überlegt, wir haben zwar 2 Kopfballtore gemacht, aber 2 Flugkopfbälle, die ja
von Glückseligkeit geprägt waren.
Ja, also das erste auf jeden Fall. Ich meine, das von Piosek war hammerstark, wie er sich da schön gelöst hat, aber das war halt auch ein Meter überm Boden. Das ist halt nicht die Position, wo du ein Kopfballduell gewinnst eigentlich.
Deswegen, also, und das, obwohl unsere Mannschaft im Schnitt, glaube ich, größer geworden ist,
haben wir
Probleme mit den Kopfbällen.
Ja. Ja, ist witzig, ne? Aber ja, ich weiß nicht, so ein Dennis Undav, der kann ja halt immer einen Kopfball machen, ist ja egal.
Das Problem ist, wenn Dennis Undav einen Kopfball versucht, dann schleudert er den Gegenmann auch direkt weg.
Aber wie hat Marcel Gevers das noch gesagt bei uns im Podcast? Es kommt ja nicht immer drauf an, ob du groß bist, ob du hoch springen kannst, es kommt ja immer drauf an, wie du dich positionierst zum Kopfball. Ich weiß nicht, ob wir das noch nicht so richtig drauf haben. Es funktioniert halt noch nicht. Also viele Kopfbälle haben wir halt in der Offensive halt nicht gewonnen. Defensive war auch schon wieder gut. Wir haben auch relativ wenig Kopfbälle zugelassen und die waren dann, wenn, dann eher schwach. Ja. Das muss man dazu sagen. Also in der Defensive funktioniert es, vorne eher nicht. Aber das liegt halt wahrscheinlich auch daran, weil wir da krass in der Unterzahl sind und wir halt in der Defensive krass in der Überzahl sind in der Regel. Bei Standards ist das immer noch eine andere Sache. Die waren leider auch nicht so gut. Muss man mal gucken, vielleicht hat Armin sich die 2 Wochen Auszeit zu...
für Standards genommen?
Für Standards, ja, und halt auch
ein bisschen... seine alte Qualität wieder zu erreichen?
Ja, seine alte Qualität und halt auch seine alten Stärken wieder zu entfachen. Das hat ja gegen 1860 nicht ganz so gut funktioniert. Nach vorne war schon besser, aber nach hinten fehlte es dann auch. Ja. Aber insgesamt fehlte es eigentlich an
allen. Es ist schwierig natürlich nach 3 Spieltagen zu sagen, ja. Mir fehlt bei Armin noch ein bisschen die Motivation, aber...
Motivation, ja, das glaube ich ehrlich gesagt
nicht. Er kriegt es beim nächsten Mal ja nochmal, dann werden wir nochmal über ihn sprechen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das wirklich Trainingsrückstand ist.
Ja,
ich meine, wenn du gerne dich darum bemühst, sozusagen den Weg ins Ausland zu gehen, dann bist du wahrscheinlich nicht in der Lage, dann auch noch halt, 5 Stunden Training pro Tag zu machen oder so. Oder ja. Wie auch immer die trainieren, ich weiß ja nicht. Oder halt irgendwie noch...
5, 8 Stunden ist ein Arbeitstag.
Ja, ja, er muss ja auch noch hier mit Liverpool und so verhandeln. Ja,
ja, also das ist richtig,
ja. Ja, deswegen habe ich so überlegt, vielleicht könnte man versuchen, die Flanke etwas früher zu schlagen. Weißt du, ich habe noch die gute Flanke von Janik Jaskaczewski im Kopf gegen Halle, glaube ich. Das war so an der Strafraumgrenze letztes Jahr, ne? Also war natürlich keine Halle haben wir verloren, aber die eine Flanke ist noch im Kopf gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ich will ja nicht zu hart klingen, aber wenn man sich schon an ein verlorenes Spiel in Halle aus der vergangenen Saison erinnern muss, in Meppen, gegen Halle, aus der vergangenen Saison erinnern muss, wegen einer schönen Flanke, ja. Dann muss man Flanken üben.
Ja, ja, deswegen finde ich es ja ganz gut, wenn man sich dann versucht, die Flanke vielleicht an der Strafraumgrenze, an der Ecke so zu wissen. So, das müsste Halbraumflanke heißen oder Halbfeldflanke. Ich bin da leider nicht ganz so, was die Begrifflichkeiten
sind. Die Jungs werden wissen, was wir meinen.
Das werde ich auch meinen, genau. Deswegen, ich fände es ja schön, wenn man bis zur Grundlinie läuft und dann hochflankt, kann die Abwehr sich halt so gut organisieren, wenn es dann alles vernünftig klappt, dass da eine hohe Flanke, wenn sie nicht beim Torwart landet, was halt auch sehr häufig passiert ist, dass sie dann rausgeköpft wird. Du kannst natürlich versuchen, dann in den Rücken der Abwehr oder halt so an die Strafraumgrenze nach hinten zu flanken. Meistens stehen da aber auch schon welche. Aber wenn die Abwehr noch in der Rückwärtsbewegung ist und du dann die Flanke setzt, vielleicht schon aus dem Halbfeld, ne, oder an der Strafraumkante und nicht ganz nach hinten rennst, kann es halt sein, dass da noch Unordnung ist. Das musst du natürlich trainieren. Das kann man einem Spieler nicht zumuten, dass er sich dann immer oder da schon immer weiß, wo er sich hin positionieren muss. Aber ich habe das, oder ich stelle mir vor, dass das Elhelve und Bosic beide gut können. Die schätze ich sehr kopfballstark ein. Als einzige fast schon in unserem Team. Also ne, in der Offensive. Pio, glaube ich, ist nicht so kopfballstark. Rama weiß es nicht. Hemlein auch keine Ahnung. Sich nicht so als Kopfballungeheuer bisher so bewiesen. Aber Elhelve und Bosic Bosic ehrlich gesagt auch noch nicht, aber dem traue ich das zu, dass er ein guter Kopfballspieler ist.
Ja, okay. Was? Ja, bei dem weiß ich nicht, aber dem traue ich es zu.
Ja, also El Helva hat es bewiesen, dass er eigentlich guter ist. Ja, auch jetzt richtig. Im Spiel hat er auch viele, viele hohe Bälle angenommen und gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass Bosic aber das auch kann. Der ist ja groß, relativ groß. 1,94 glaube ich, oder 1,96, irgendwie so, auf jeden Fall über 1,90. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, um ein guter Kopfballspieler zu sein. Wie wir wissen, ist das nicht alles. Fehlt ja immer noch das Positionsspiel, aber das, wie gesagt, das muss man halt trainieren. Dann bin ich da mal nur als kleine Gedankenspielerei für die Mannschaft. Ich weiß ja, dass die ein oder andere
hören. Jungs.
Ja. Und Mario Neumann ist bestimmt auch treuer Hörer, das kriegt er auf jeden Fall mit.
Und Thorsten Frings ja auch, das haben wir ja festgelegt damals.
Haben wir festgelegt, ach, wir haben das gesagt.
Wir haben das festgelegt.
Ach, das, so einfach geht das?
Okay, ja, das ist ja cool. Das würde ich hoffen.
Deswegen also.
So viel Impact sollen wir wohl haben.
Flanken, wie gesagt, verbessern. Wenn man die so spielen möchte, dann lieber flach. Also lieber flach. Es hat letztes Jahr mit Kleinsorge auch ehrlich gesagt deutlich besser funktioniert. Schöne flache Flanke, aber halt auch aus der Bewegung raus und nicht bis zu Grund hier laufen, stehen bleiben, gucken. Das funktioniert halt nicht, egal ob es flach oder hoch ist. Deswegen also da bitte Verbesserung ansetzen. Ja, Standards haben wir schon angesprochen. Hohe Bälle eigentlich generell. Wie gesagt, El Helve stark gemacht. Den zweiten, er hat jetzt mehr so die Undorf-Rolle eingenommen. Auf der 10 mehr, falsche 9, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, war ja in diesem Fall eher so wieder in der Spitze zu finden. Ich hoffe, er wird es auch spielen. Ihn und Bosic würde ich beide sehr, sehr gerne zusammen sehen. Das wird richtig geil. Muss man nur mal gucken, wen man dafür rausnimmt. Da kommen wir vielleicht gleich zu. Ja. Deswegen, also die Konter von Fair waren wirklich auch saugefährlich, wenn sie denn mal kamen. Und ja, in der Innenverteidigung hatten die immer einen Fuß dazwischen. Deswegen, ich hatte ehrlich gesagt gegen Ende, also natürlich aufgeputscht, hatte ich immer das Gefühl, dass wir noch ein Tor machen. Aber als ich es nochmal geguckt habe, habe ich auch so gedacht, boah, Alter, also mit etwas Abstand sieht das halt alles schon saugefährlich aus, was wir da machen. Hätten wir wahrscheinlich, das hat Stefan Krämer, der Trainer von Uerdingen, im Interview gesagt, wir hätten hier wahrscheinlich noch 3 Stunden spielen können, ohne das Tor zu treffen. Ähnliches könnte man fast auch über unser Spiel sagen in der zweiten Halbzeit.
Ah, da bin ich, ja, gut.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber naja, mal abwarten, wie es jetzt so gegen Unterhaching läuft.
Genau.
Ja, das war so ein bisschen die Spielbesprechung. Kommen wir nochmal zu den ganzen Spielern.
Ja, fängst du im Tor an, sag ich mal, ne? Luca Plockmann.
Plockmann.
Ja, Entschuldigung, Plockmann, um Gottes Willen.
Ja, das ist wichtig.
Ja. Hat eigentlich ein sehr starkes Spiel gemacht, muss man so sagen. Hat sich nicht wirklich was zu schulden
kommen lassen. In der Halbzeit bester Mappner, würde ich sagen. Also in der ersten Halbzeit bester Mappner.
Trotz 2 Dingern, ne?
Ja.
Aber gut, letzten Endes meistens nicht der Fehler des Torwarts.
Nie. Das hast du im ersten Podcast, wolltest du ihm schon unbedingt Fehler ankreiden, aber da konnte er nichts machen. Das waren die Fehler von Piosek und Andermatt. Und
unbedingt Fehler ankreiden klingt mir gerade zu hart.
Ja, aber so das klingt nicht. Halt so, wie du das so sagst. So
als unbedingt, ja, ich, du, als nein,
der Torwart. Neue Torwart soll nicht im Tor stehen. So klingt das ein bisschen bei dir.
Das ist gar nicht wahr, das habe ich gar nicht gesagt.
Nee, aber es klingt so. Da musst du etwas aufpassen, wie du es sagst.
Ja, bei dir vor allen Dingen, glaube ich.
Ja, absolut. Ja, Markus Ballmatt, viele gute Aktionen vorne wie hinten, aber auch Fehlpässe und schwache Flanken. Also insgesamt in der ersten Halbzeit fand ich etwas besser. Aber halt, ehrlich gesagt, auch weil er der einzige Aktivposten war, so ein bisschen.
Ja, er ist immer noch das Laufbiest, ne?
Also ja,
ist
absolut. Ja auch
derjenige, der halt, wer macht die Meters? Markus Ballmatt.
Richtig. Genau so geht das. So sieht das transparent aus.
Ja.
Deswegen, also da in der zweiten Halbzeit war er ein bisschen unsichtbarer, aber halt immer noch wichtig, halt auch durch die Einwürfe. Wahrscheinlich objektiv ein besseres Spiel gemacht, weil wir alle besser gespielt haben. Aber ich fand ihn etwas, ja, sichtbarer in der ersten Halbzeit. Boah, das klingt so total...
Ja, weiß ich gestellt, nicht. Ja.
Gestellt, komisch.
Es wird wirklich Zeit für das Sparschwein. Ich ärgere mich gerade total, dass ich keins dabei habe.
Hast du letztes Mal schon gesagt.
Ja, Mal ist ich, weiß, dabei. Ich weiß. Nächstes Mal habe ich, also ich packe nachher eins direkt in den Kofferraum, dann habe ich eins dabei.
Okay.
Mein Kofferraum ist übrigens ein Sparschwein.
Ja, Putti, dann zweikampfstark, muss man wirklich sagen, halt auch mit vielen Kommandos.
Ja, hat sich aber auch einiges erlaubt, ne? Also da ein so ein dicker Schnitzer auch dabei war. Ich meine, gut, was man Putti zugute halten kann, wenn er einen dicken Patzer macht, dann reißt das meistens absolut. Auch selbst wieder raus, ja, ne?
Das wirklich, das muss man
jetzt sehr konsequent, deswegen da hat immer mein Respekt dafür, also ja. Als Verteidiger dann immer noch top dabei, aber definitiv. Die Fehlpässe müssen wir ein bisschen einstellen,
denke ich. Ja, das Zusammenspiel von ihm und Bünning gefällt mir wirklich, wirklich gut, also ja. Die beiden haben sich gefunden. Tut mir ein bisschen leid für Ose, muss ich leider wirklich sagen, aber ich sehe an den beiden wirklich kein Vorbeikommen. Bünding war für mich in der Abwehr der beste Mann, hat für Ordnung gesorgt. Räume zugestellt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war ja meistens dann immer auch ein etwas, ja, Kollektivversagen will ich nicht sagen, aber wenn in der Vorwärtsbewegung was schief läuft, ist es halt schwer, Räume noch irgendwie zuzumachen. Hat ab und zu mal funktioniert, bei zwei Situationen dann halt nicht, aber deswegen Bünding gefällt mir richtig gut, da haben wir noch 2 Jahre Spaß dran.
Ja, mindestens. Danach mindestens. Bleibt er bestimmt noch länger nicht.
Das glaube ich auch. Alhazemi, oder wie Yibi, ich wollte einmal nur den Namen aussprechen.
Al-Hazami.
Ja, okay. Ja, ich glaube, wir sprechen auch jedes Mal anders aus. Jeroen Al-Hazami.
Okay.
Das müssen wir 3 Mal schnell hintereinander sagen, dann ist es bestimmt drin. Ja, gutes Spiel nach vorne. Gutes Spiel nach vorne. Also gutes Spiel gemacht, besser nach vorne als nach hinten gearbeitet. Gelbe Karte wegen Meckerns gekriegt. Also,
ja, glaube ich auch, weil in den kritischen Situationen, da war er schon sehr heißblütig dabei, sage ich jetzt mal. Trikot auch so halb hochgezogen und so, das ist ja alles was so ein bisschen, ja, so wie das rote Tuch für den Stier, ja, ist das halbe Trikot ja was für den Schiri, ne?
Ja, ist glaube ich wirklich so, gerade bei dem Schiri war es ja auch so. Ja. Muss er noch ein bisschen abstellen, ja, noch ein bisschen ruhiger werden.
Hier, weißt du, wir bewerten hier die Mannschaft, wir müssen halt eigentlich auch noch den Schiri bewerten.
Können wir ganz am Ende auch gerne machen. ja, muss noch ein bisschen ruhiger werden, das Spiel. Gegen Uerdingen war es auch schon zu sehen, dass über seine Seite halt immer sehr viel kommt. Die meisten Flanken waren aber auch ungefährlich. Das halte ich ihm jetzt mal ein bisschen zugute. Nach vorne hat er einen guten Aminersatz gemacht. Nach hinten muss er noch ein bisschen arbeiten. Ist interessant, das als Verteidiger zu sagen. Aber ja, hat auch öfter mal den Platz in der Mitte gesucht. Gerade bei Standards hat er versucht, seinen Körper gut ins Spiel zu bringen. Ist ja auch groß, also ja. Eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber ist noch Luft nach oben. Ich denke trotzdem, dass Armin spielen mit gegen Unterhaching.
Das denke ich auch.
Ja, Egerer, sicherer Rückhalt, wie immer eigentlich.
Aber in der Kapitänsrolle halt noch nicht ganz angekommen.
In der Kapitänsrolle das, vielleicht noch
ausbaufähig. Einfach noch nicht, genau. Also ich hoffe sehr darauf. Ich denke mal, dass es noch 1-2 Spieltage dauern wird, bis Tito wieder zu voller Form aufläuft. So, dass er halt da vielleicht auch so erst in der zweiten Halbzeit das Zepter übernimmt.
Ja.
Aber ich hoffe sehr darauf, dass er mittelfristig die Position wieder voll einnehmen kann.
Ja, absolut, ich auch.
Auch wenn er sich selber natürlich, er kommt ja gleich noch zu Tilo, steht die Gelbe dabei.
Nee, natürlich die Gelbe steht nicht dabei.
Hat er sich natürlich aber sicherheitshalber auch abgeholt. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, gehört standardmäßig dazu.
Ja, ja, Igor, muss man noch dazu sagen, auch als Leugas auf dem Platz war, hat er sich, glaube ich, auch wohl gefühlt, dass jemand anders mehr so ein bisschen die Kommandos übernimmt.
Scheint nicht ganz seine Rolle zu sein.
Ja, das weiß ich nicht. Also er ist halt noch neu drin. Ich glaube, er braucht halt noch so ein bisschen, ja, er muss da reinwachsen. Ist ja halt auch ein hohes Amt. Ja, Andermatt fällt mir schwer. Also im Spiel habe ich gesagt, Gott sei Dank ist er runter. Grottenspiel gemacht. Aber ehrlich gesagt, so grottenhaft war es ehrlich gesagt gar nicht. Trotzdem er halt an beiden Toren auch sehr beteiligt war. Gerade das 2-0 war schon richtig mies, so wie es gelaufen ist. Das 1-0 nehme ich eher Pio, würde ich eher Pio auf die Kappe schreiben. Aber ja, war wahrscheinlich das letzte Spiel erstmal.
Das befürchte ich auch. Wobei befürchten ist bei mir die falsche Vokabel. Ich glaube, eine Denkpause wird ihm vielleicht ganz gut tun. Was du auch gerade gesagt hast, Pio insgesamt, das ist ja auch der nächste bei dir auf der Liste, ja, sah halt wirklich auch sehr unglücklich aus beim 0-1, war insgesamt aber auch sehr farblos in dem Spiel, fand ich. Also ja, das, was er vorher so drückend dabei hatte, auch bei Uerdingen, das fehlte mir vollends. Du hast zwar immer hier und da mal einen Lichtblick gehabt, aber insgesamt würde ich mir eine Anknüpfung an die Spielweise vom zweiten Spieltag wünschen.
Ja, schade. Ich hatte auch nach dem Uerdingen-Spiel wirklich gedacht, er brauchte noch ein bisschen, damit er halt seine alte Form wiederfindet. Genau, jetzt ist er
voll
angekommen,
voll drin.
Aber lange verletzt gewesen, dann nicht richtig ins Spiel gefunden nach der Corona-Pause. Aber so ganz hundertprozentig gefunden hat er sein Spiel jetzt im etwas neueren System leider nicht.
Nee.
Aber kann er noch werden. Ja, Rama.
Ja, das können wir eigentlich mit einem Satz abschließen, die Besprechung über Waldet Rama. Und die heißt, schieß doch mal. Ja, viel mehr brauchst du fast nicht sagen, denn das gleiche Problem hat der Anfang der letzten Saison auch gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, dass er sich nicht traut, irgendwelche Abschlüsse selbst zu machen, sondern immer denjenigen sucht, den er dann antingeln kann, damit er es bloß nicht verbockt hat. Das Problem ist, er verbockt es in dem Augenblick, weil er halt niemanden findet, es selber nicht versucht und damit der Ball
kaputt ist. Das große Problem ist, er schafft es ja eigentlich immer, die Räume zu finden, in die er laufen kann. Allerdings verpasst er, wie du schon sagst, den Punkt
Moment
zum Abschluss oder den Punkt zum Abspiel. Ja. Das ist immer das große Problem. Das hat man heute ganz, ganz krass, also bei dem Spiel ganz, ganz krass gesehen am Samstag. Deswegen würde ich mir hoffen, dass Rama nächste Saison auf der Bank sitzt erstmal.
Zumindest
nächste Saison, nächsten Spieltag. Nächsten Spieltag, sorry. Ja, ja, nächsten Spieltag. Und ich würde mir wirklich hoffen, dass man Bosic dann reinnimmt und vielleicht dann Bosic auf die 9er-Position nimmt und Elhelve vielleicht ein bisschen nach außen nimmt. Ich weiß nicht, ob Pio vielleicht nach außen gehen kann oder man nimmt eventuell Tanku wieder mit rein.
Tanku würde mir gefallen, genau, weil ich glaube, Tanku ist halt unglücklich da halt mit der roten Karte rausgelaufen.
Ja.
Und ich möchte ihm eigentlich ein bisschen die Chance geben, sich noch auf dem Spielfeld zu entfalten.
Ja, aber Tanku ist bisher noch nicht so
nicht 100%.
Erste Elf-Material.
Nee, genau. Aber also Rama ist es mit der Leistung auch nicht.
Das ist richtig. Aber das wäre Pio zum Beispiel auch nicht. Und als ich das letzte Mal Pio rausgeschrien habe, hat er ein Tor gemacht. Ja. Von daher schreie ich jetzt ganz laut Pio raus.
Oder zweimal.
Deswegen, also ich hoffe immer noch auf Elhelve auf der 10 oder auf der 9, auf der falschen 9 und Bosic dann ganz vorne. Oder Düker, aber lieber Bosic. Ja, dann Hämlein. Insgesamt ein gutes Spiel gemacht oder ein okayes Spiel gemacht, hat viel gearbeitet.
Ich würde sagen, insgesamt. Also jetzt auch nicht sonderlich auffällig, was er geleistet hat, fand ich.
Nee, er hat viel gemeckert, auch sich da eine gelbe Karte abgeholt.
Ja, das kann man auch einfach lassen.
Ja.
Letzten Endes, wenn man meint, da muss noch was gesagt werden, dafür haben wir halt den Kapitän dann auch einen Platz, der dann nochmal was sagen kann, dass er halt ein bisschen weniger gefährdet ist. Aber
ja, ich weiß nicht, wenn man immer den Schiri anmuckt,
dann ist das einfach.
Dann schlecht. Bringt das halt auch nichts.
Das ist halt, das darf nicht machen. Machst dich ja unbeliebt. Ich meine, sowas, wenn du halt zu heftig dabei bist, ich meine, standardmäßig wird ein Schiri das vergessen, aber wenn du zu heftig dabei bist, dann weißt du beim nächsten Spiel auch noch, das ist der Hitzkopf.
Ja, das.
Und dann bist du halt im Zweifelsfall schneller noch an der Tasche als sonst.
Ja, auf jeden Fall in dem Spiel dann. Bewertet er dann Fouls vielleicht anders. Ja. Das mag sein, deswegen muss er ein bisschen ruhiger werden. Ist aber, man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, noch bei 100% ist er wahrscheinlich noch nicht. Er wurde ja auch wieder ausgewechselt. Ich denke mal, an ein, zwei Spielen wird er dann über die volle Distanz spielen. Dann muss er auch, muss man ihn danach beurteilen, wenn er wirklich 90 Minuten spielt. Dann warten wir erst nochmal. Pemmler würde ich irgendwann noch eine Chance geben gegen Notari.
Ja.
Ja, Elhelve fand ich offensiv mit Abstand den besten.
Bester Mann um Platz, was da dann geht.
Ja, absolut. Starkes Spiel gemacht, Tor, schönes Tor.
Wie du auch schon gesagt hast, er findet sich so ein bisschen ein Richtung Undav-Rolle, in eine falsche Undav-Rolle, in Anführungsstrichen. der macht das ganz gut. Muss ich halt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr trauen. Also würde ich mir wünschen, dass er hier und da halt auch noch mal ein bisschen kaltschnäuziger ist. Aber das ist, glaube ich, auch noch in Arbeit. Das ist auch mit die schwierigste Position auf dem ganzen Platz.
Ja, der ist auch noch jung.
Da musste ich auch noch einfinden.
Vertue ich mich immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mir immer so.
Wenn du ihn siehst, denkst du, er ist 40, aber dabei ist er eigentlich erst 10.
So ähnlich, genau. Also ich dachte, der geht wohl stramm auf die 30 zu, so wie ich. Und ist dann aber
schon schrau auf die 40 zu, Junge.
Und ist aber dann erst 23 oder 24, so um den Dreh. Also der braucht vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung. Gut, die hat Dennis Undav ehrlich gesagt auch nicht gehabt, der ist ja auch noch so jung, aber weiß nicht, Undav hat den Perfect Storm, wie man schon sagt.
Aber Undav war am dritten Spieltag auch noch nicht bei der Leistung, die er in der ersten Saison hatte, von deswegen, daher
genau,
da hast du bin recht. Ich da, war noch ganz charmant unterwegs und denke, Elhelve, ein, zwei Spieltage noch, dann geht der ab wie Schmitz Katze.
Genau, deswegen, also muss nur der große Schatten, den muss er einfach abschütteln, weil die Last von Undav verteilen wird definitiv auf mehrere Schultern.
Ja.
Und Elhelve, wenn der gute Pässe macht und den tödlichen Pass spielt, ab und zu mal den
Fuß reinhält. Ich weiß auch auf welche Schulter wir das nicht unbedingt verteilen werden. Kommen wir noch zu.
Genau, Thilo Leuger. Nee, aber Elhelve, bester Mann. Ich hoffe, er kriegt seine Chance jetzt. Er hat jetzt ja die beiden Spiele, ehrlich gesagt, nur gemacht, weil Bosic verletzt war.
Ja.
Sag ich jetzt, ich weiß es nicht. Aber so wirkt es, weil im ersten Spiel hat er nicht von Anfang an gespielt. Und auch gegen Oerdinger hat er ein gutes Spiel gemacht. Hier halt oft alleine gelassen worden. Also man hat immer gut gesehen, er hat seinen Körper gut eingesetzt, um den Ball zu kriegen, aber dann fehlte die Anspielstation oder ja, dann wurde ihm der Ball abgenommen von zwei Leuten, Pass kam mal nicht an und so, das trifft aber auf fast alle Spieler zu, leider. Von daher, ich bin guter Dinge, dass er auf jeden Fall noch gute Saison spielen wird.
Ja,
ja, kommen wir zu Captain, mein Captain.
Ja, Thilo Leugers. Da haben wir schon viel drüber verloren, viel lobende Worte auch gefunden dafür, dass er halt neuen Zunder ins Spiel gebracht hat mit seinem Rumgebrülle. Das hilft der Mannschaft, glaube ich, auch. Die wirken
Präsenz,
alle.
Präsenz, der Mann hat eine Präsenz. Eine Präsenz.
Die wirken einfach konzentrierter und die hatten einfach mehr, die wussten mehr, was sie tun, hatte ich so das Gefühl.
Und was Thilo einfach 1A macht und es, weiß ich nicht, wie dieser Mann das immer wieder hinkriegt. Ich denke mir halt immer, okay, wieder so lange verletzt, wieder ein Jahr älter geworden, wahrscheinlich diese Saison reicht es nicht mehr für ihn. Und dann kommt der rein, weiß genau, wie er sich hinstellen muss, weiß genau, welche Räume er zumachen muss, wie er dann den Jungs Anweisungen gibt, wie er den Pass nach vorne spielt, wie er das Spiel eröffnet und so, denke ich mir einfach, ach, Mann, geiler Typ.
Das ist El Capitano.
El Capitano, genau. Oh. Also, der wird so wichtig für die Saison, das, ja, da kann man sich gar nicht vorstellen.
Schon wieder.
Schon wieder. Er wird wieder eine sehr, sehr zentrale Figur sein in unserem Spiel. Und damit habe ich nicht gerechnet. Wieder mal nicht. Aber er beweist mich immer wieder
Bester das Staunen.
Ja. Herzliche Einladung für die Winterpause. Ja, absolut. Wir müssen nur hoffen, dass seine Ferse hält.
Ja. Also ab und zu war
ein bisschen, genau, ein bisschen rumpelt und noch was. Ich meine, das kann natürlich auch sein, wenn du halt dann nach so langer Zeit plötzlich wieder spielst.
Dann ist das halt Überanspruchung. Wollen wir jetzt erstmal nichts Schlimmeres reindichten.
Ja.
Deswegen glaube ich halt auch, dass er 1-2 Spieltage auf jeden Fall noch auf halbe Leistung laufen wird.
Genau. Ist jetzt wahrscheinlich, ich glaube, dass man ihn jetzt auch nicht von Anfang an reinwirft, sondern wieder zur Halbzeit, falls es nicht laufen sollte. Aber wir haben jetzt ja dann mit Willi Efsehe vielleicht noch einen. Willi Efsehe würde ich trotzdem auch ganz gerne vielleicht auch auf der 10 noch sehen. Aber das warten wir erstmal ab.
Ja, dann haben wir noch den guten Herrn Guder.
Ein neuer
guter Gag. Der auch ein gutes Spiel gemacht hat für meine Verhältnisse.
Ja, gut,
ich bin auch sehr zufrieden mit ihm. Macht gute Arbeit auch nach vorne und ist aber auch der Mann, der halt torgefährlich vorne sein kann. Deswegen halt auch, glaube ich, eine sehr wichtige Stütze für das Mapner-Spiel.
Ja.
Mich wundert halt noch ein bisschen seine Einsatzzeit, dass er halt auch mal ja so als Joker gezogen wird.
Ja.
Ich könnte mir ihn auch gut als Startelf vorstellen, muss ich sagen.
Ich glaube auch. Also wenn, vielleicht könnte man dann auch Guda dann für Rama direkt bringen.
Ja.
Wäre auch eine gute Idee.
Das wäre eine gute Idee. Und dann hast du Rama vielleicht noch als Joker, vielleicht traut er sich auch mehr zu, wenn er weiß, in den letzten 20 Minuten, da ist das Spiel von mir abhängig.
Ja, Rama.
Vielleicht ist das ja auch einfach schon die leichte Lösung. Mhm.
Ja, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie Rama hatte ja ein Riesentor gegen Uerding und dann hörst du halt auch immer im Training, kann das doch auch, aber irgendwie, ja, vielleicht braucht er einfach mal kurz ein bisschen Ruhe, dass er den Druck von seinen Schultern vielleicht, wahrscheinlich ist es wirklich der Druck, weißt du, wir haben zurückgelegt 2-0, genau. Oh scheiße, ich muss du das musst, Tor machen, unbedingt, ja. Einfach mal ein bisschen, ja, den Kopf freikriegen. Ich glaube, das könnte wirklich auch ein Problem sein.
Ja, deswegen ist er vielleicht als Joker gut, wobei auf der anderen Seite ich auch sagen muss, letzten Endes ist das die Leistung, die ich von einem Spieler erwarte, dass er da halt stabil ist und sich dann halt auch nicht unterkriegen lässt, sondern das Richtige tut, um uns noch zum Sieg zu führen und sich nicht davon einschüchtern lässt, dass es 2-0 steht. Mhm. Aber gut, das steht auf dem anderen Blatt. Das werden wir sehen. Vielleicht tatsächlich der präferierte Wechsel Guder für Valderrama im nächsten Spiel.
Ja.
Thorsten, ne? Hast du gehört? Machst du mal so, gucken wir mal, wie es läuft.
Ja, wir müssen aber Bosic auch noch irgendwie reinbringen. Für wen müssen wir den denn noch? Müssen wir Pio rausnehmen, nützt das nichts, oder?
Lass Pio laufen, wenn er so weitermacht wie beim letzten Spiel, dann nimmst du dann Bosic rein.
Dann rein? Okay, ja. Also lassen wir erstmal El Helve vorne drin und behalten Pio erstmal. Okay,
kann aber wenn du El Helve jetzt vorne schon wieder rausnimmst, dann
kriegst du den Helve nicht. Will ich ja nicht,
nee,
ich will
genau.
Beide, Mann.
Nee, genau. Ja, aber dann kriegst du den nicht auf die Konstante, die du nachher brauchst. Du willst ja eine Undaf-Konstante erschaffen, irgendwie zwanghaft.
Ja. Ja, aber ich will ja nicht El Helve rausnehmen.
Nee, genau.
Ich will ja Bosic und El Helve drin haben.
Ja, ist ja okay. Kann er ja dann für Pio. Nach 30 Minuten, weil es schlecht läuft. Julius Düker.
Interessant, dass du optimistisch ins nächste Auswärtsspiel guckst. Ja, Julius Düker, die letzte...
Ach, wobei, ist Auswärtsspiel, ne? Gewinnen wir ja 4-0. Alles gut.
Ja, natürlich. In Raching können wir immer gewinnen.
Ja.
Ich glaube, wir haben kein Spiel gewonnen da, also in der dritten Liga.
Raching? Nee.
Ja, genau, Düker kam noch rein. Ja, also ein gutes Spiel war es, glaube ich wohl. Also ein okayes Spiel. Nee,
ja.
Er hatte aber leider keine Offensivaktion gehabt. Er war bemüht. Er hat wirklich versucht, dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufzusetzen. Hat auch den ein oder anderen Zweikampf gewonnen. Aber er wurde auch nicht gefüttert. Also,
da sprichst du tatsächlich schon sehr viel motivierter über den Mann, als ich es getan hätte. Was er am Ende der letzten Saison irgendwie so aufgebaut hat. Also Julius Düker ist halt so eine Personalie, die ist ja auch viel diskutiert, auch bei vielen Fans. Absolut. Und seine sehr schwankende Leistung gibt diesem Gesprächsstoff ja auch recht. Und am Ende der letzten Saison hat er sich gut gefangen, fand ich, hat Top-Spiele gemacht und hat auch gute Leistung gebracht. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der letzten Saison quasi, also zumindest von seinem Leistungsstand her. Und ich bin da halt noch nicht so zufrieden mit... Gut, ich meine, dritter Spieltag.
Düker hat aber auch gegen Braunschweig halt von Anfang an gespielt. Vielleicht ist das auch so eine Kopfsache so ein bisschen bei ihm, Ex-Verein. Da gebe ich nochmal alles, geht ja eh um nichts mehr. Und jetzt halt, Last auf meinen Schultern, kann ich nicht so richtig mit umgehen. Vielleicht auch irgendwie liegt es an der Spielweise, aber er hat die Saison halt auch noch, das waren die ersten Minuten diese Saison.
Ja.
Also das muss man ihm auch zugutehalten. Er hat noch keine 90 Minuten am Stück gespielt. Er war noch nie von Anfang an auf dem Platz. Deswegen ja, würde ich ihm da keinen Vorwurf machen.
Naja, Vorwurf nicht.
Ich würde ihn da nicht so hart kritisieren.
Okay, ich habe einfach nur Sorge, weil das, was er präsentiert hat, nicht so ganz gut aussah bisher.
Ja, aber wie gesagt, das lag auch daran, dass ja, hektische Minuten, keine richtigen Flanken, die er bekommen hat.
Ich relativiere ja meine Aussage sofort damit, dass wir halt den dritten Spieltag haben. Ja, abschließende Urteile kannst du halt noch nicht fassen.
Nee, absolut nicht. Was wir aber festhalten müssen, gegen 1860, ich klammere das Uerdingen-Spiel jetzt aus, weil wir reden jetzt über zwei Heimspiele. 1860, eine Halbzeit scheiße gespielt, zweite Halbzeit besser gespielt. Fair, eine Halbzeit scheiße gespielt, wenn auch ein bisschen besser, zweite Halbzeit besser gespielt. Trotzdem muss man sagen, beide Spiele haben wir nicht ganz zu Unrecht verloren. Das Fair-Spiel weniger als das 1860-Spiel. Allerdings sind das zwei Spiele, die an den gleichen Problem kranken.
Genau.
1860 waren es auch noch die hohen Bälle, die hat man Gott sei Dank abgestellt, aber die Durchschlagskraft in dem letzten Drittel fehlt immer noch. Und daran muss man arbeiten. Gegen Uerdingen haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht. Also die haben wir zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Die richtigen Tore, also keine Eigentore. Ja. Von daher muss man das Spiel auch so ein bisschen differenziert sehen. Man kann jetzt sagen, ole ole, das Supermappen ein Auswärtsgesicht. Schwierig. Wenn wir da 0-0 gespielt hätten, mit der Leistung hätte man auch gesagt, ja, unentschieden, beide wollten und konnten nicht. Aber wir haben halt Glück gehabt und halt einen starken Spielzug gemacht und einen Hammer-Tor von Valderrama. Jetzt muss man sich aber die beiden Heimspiele angucken und sagen, die Kritikpunkte sind halt beide immer noch, also sind immer noch da, sowohl in dem ersten als auch in dem zweiten Spiel. Daran muss man arbeiten. Und das ist jetzt die Aufgabe vom Trainerteam oder vom Videoanalysten, ne? Oder vom Videoanalysenteam. Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt. Aber man muss jetzt versuchen, der Mannschaft diese, ja, versuchen, dass man die Flanken hinkriegt, dass man den letzten Pass hinkriegt, dass man draufschießt aufs Tor, dass man sich traut. Das muss jetzt langsam mal her.
Richtig.
Ja, jetzt gegen Unterhaching. Unterhaching ist immer so eine Wundertüte, weißt du, wir können 3-0 gewinnen, wir können 4-0 verlieren, wir können unentschieden spielen, 0-0. Alles da oder gewesen.
4-4.
4-4, genau, so wie Türkgücü München. Ach gut, dass du es ansprichst, wollte ich auch nochmal erwähnen. Ein Spieler von Türkgücü München wurde ja rassistisch beleidigt von Waldhof-Fans. Absolute Wichser, was soll der Scheiß? Ich kann das nicht verstehen, dass das jetzt schon wieder so ein Thema ist.
Ja.
Auch die Waldhöfer, die sich dann, also da muss ich die Waldhöfer ein bisschen in Schutz nehmen, der Stadionsprecher hat das angesagt und gesagt, hier bitte keine rassistischen Beleidigungen, da wurde gepfiffen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die den Rassisten ausgepfiffen haben oder die Rassisten oder wie auch immer und nicht den Stadionsprecher. Das war halt jetzt so ein bisschen, gegen wen haben die da jetzt gepfiffen?
Ja, das wirkt merkwürdig, aber ja.
Das wirkt merkwürdig, aber ehrlich gesagt, das ist. Die meisten Waldhof-Fans werden wohl auch
anständige Leute sein.
Aber trotzdem, so ein paar Rassisten, wenn man die sieht im Stadion, muss man die quasi festhalten und sagen, hier, das hat man in Münster gemacht, das hat wunderbar funktioniert. Das Olle Sackgesicht wollte das Stadion verlassen, wurde von Münsteranern festgehalten. Das war Münster gegen Wien Wiesbaden, glaube ich. Nee, gegen Würzburg Kickers. Und ja, wurde festgehalten und gesagt, hier, das ist der Wichser, Kopf ab oder so. Naja, wie man es eigentlich normalerweise machen würde, aber naja. Jedenfalls muss Rassismus, wenn er dann auftaucht, möchte ich ihn jetzt immer in diesem Podcast erwähnen, dass sowas absolut nicht geht und dass man sich da klar gegen distanzieren muss, also differenzieren muss. Nee, distanzieren. Distanzieren war richtig. Ja, ja. Genau. Rassismus geht gar nicht, da gibt es auch kein Differenzieren. Rassisten müssen an den Pranger gestellt werden für das, was sie sind. Das ist auch kein Scherz oder so, wenn man jetzt irgendwie aus Spaß sagt, was auch immer. Nein, das ist nicht witzig, das muss immer gesagt werden.
So ist es.
Das wollte nochmal eben als Schlusswort herhalten.
Genau, das lange Wort zum Spieltag.
Genau.
Ja, wie gesagt, nächstes Spiel Unterhaching auswärts. Wir sind gespannt, was kommt. Thorsten Frings weiß jetzt, was er zu tun hat, wen er bringen muss.
Genau.
Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Mal wieder ein bisschen positiver bringen.
Sonntag können. Übrigens, wir spielen wieder Sonntag.
2 Mai jetzt, ne?
Oh nee, Sonntag ist auch scheiße. Die Frauen spielen auch Sonntag. Zu Hause. Oder müssen wir im WLAN anmachen im Stadion, bitte, damit ich beides gucken kann.
Um Gottes Willen.
Ja.
Gut.
Dann.
In 2 Wochen spielen die sonntags auch zu Hause, oder was?
Nee, die Frauen spielen jetzt am Sonntag gegen SGS Essen. Ich weiß nicht genau, was heißt. Sportgemeinschaft Sport Essen. Nee, keine Ahnung. Die spielen jetzt wieder ein Heimspiel. Weil die Frauen spielen jetzt in der Woche, am Mittwoch, haben die englische Woche. Da spielt Meppen nicht, weil Meppen spielt übernächste Woche Mittwoch. Also in einer Woche Mittwoch, war schwierig. Und wir spielen dann am, das, da spielen wir halt auswärts in Bremen, das wird auf Magenta Sport übertragen, kann sich jeder gerne angucken. Und das, deswegen ist das nächste Spiel auch wieder ein Heimspiel. Mhm. Ist halt alles ein bisschen kompliziert. Also wir haben jetzt quasi am Sonntag den 6. Spieltag und Mittwoch ist der 5. und wir haben nächste Woche Mittwoch den 5. So, damit ich jetzt
jeden Fall. Wir hören uns auf jeden Fall nach dem Unterhaching-Spiel. Okay. Schluss jetzt hier.
Und kleine Ankündigung, ein SV Meppen Frauen-Podcast kommt auch. Also zum Thema Frauenfußball.
Später.
Ja, nach dem Bremen-Spiel.
Alles klar. Jo. Bis dann.
Ciao.